Ja, ich muss das mal ein bisschen größer machen hier. Ja, schön. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich hier vorne stehen kann und mit euch heute so im Gespräch sein kann, heute Morgen. Ihr dürft nicht so viel sagen, aber fühlt euch ruhig aktiv und nicht zu sehr von mir vollgelabert. Ich bin wirklich froh, dass ihr überhaupt da seid, weil ich muss sagen, gestern Abend hat es mich ziemlich eiskalt erwischt und ich saß so bei uns im Wohnzimmer und dachte, boah, das können wir eigentlich abblasen morgen früh, also da kommt keiner. Zumindest keiner, der das erlebt hat, was ich gestern Abend erlebt habe. Und es war gar nicht so spektakulär, sondern ich habe das gemacht, was Millionen andere auch machen. Ich habe den Fernseher eingeschaltet. Um 18.30 Uhr machen das eine Menge Männer, um die Sportschau zu gucken. ARD. Und dann hat es mich mal zum ersten Mal eiskalt erwischt, aber das bin ich schon gewohnt. Bayern München hat gewonnen. Das war die erste Krise meines Abends gestern. Keine Überraschung in Sachen Fußball. Und dann kommt ja die Tagesschau, da bleibt man ja meistens hängen. Ich weiß nicht, ihr Männer, ob ihr wisst, wovon ich rede. Also die Tabelle wird gezeigt, die Spielergebnisse, dann kommt die Tagesschau auch noch ganz gut. Wobei, da erwischt es einen zurzeit auch immer eiskalt. Ne? Fiese Nachrichten. Aber dann kam der Höhepunkt. Eieiei, das war krass. Weil ich bin aus Versehen bei ARD geblieben. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber bei ARD gibt es ja keine Werbung. Das heißt, du hast nicht diese Möglichkeit, irgendwie rauszuseppen oder wegzuschalten, sondern es trifft dich knallhart direkt nach der Tagesschau das 20.15 Uhr Programm. Und wenn dann schon so das Einstiegsbild, so glitzernde, goldene Schriftzeichen sind und man sieht dann irgendwie so ein Hubschrauber, der fliegt auf so ein altes Gebäude irgendwo im Schwarzwald zu oder so, dann, dann wird's richtig, richtig schrecklich. Und wenn dann so Namen eingebildet werden wie heißen die alle, Florian Silbereisen oder so? Ja, sorry für die Fan sind, aber ich hatte gestern Abend das Gefühl, die machen das nur wegen dem Geld. Es war auf jeden Fall ziemlich krass, weil da gab's eine Adventsfeier, dachte ich zumindest erst. Der 100.000 Lichter. Und es war echt heftig. Da sind Kinder rumgehüpft in so Hirschkostümen und so zu so Liedern von ganz mysteriösen Menschen. Und dann habe ich aber zum Glück den Untertitel gelesen. Es war nur die Eröffnungsfeier für die Weihnachtsmärkte. Es war gar keine Adventseröffnungsfeier vom ARD. Es war die Feier zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Da ist mir da so ein bisschen Stein vom Herzen gefallen. Und zum Glück hatte meine Fernbedienung auch noch genug Strom, um den Ausknopf zu drücken. Und ich habe das Ganze dann schnell beendet und habe gehofft, dass möglichst wenige das gesehen haben, weil sonst müssten wir eigentlich den Advent irgendwie ganz schön traurig beginnen. Aber ich glaube, wir können ihn richtig fröhlich beginnen. Wir können es heute Morgen richtig krachen lassen und wir lassen es ja schon richtig krachen mit herrlichen Adventsliedern und vielen Leuten, die trotzdem gekommen sind, trotz der ARD. Ich bin übrigens Pascal Elebracht und ich bin der neue Jugendreferent und ganz frisch angekommen in Heidelberg und bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt und freue mich aber auch total hier zu sein, obwohl ich mein nächstes Problem zugeben muss für euch. Es hat mich bei der Vorbereitung ziemlich eiskalt erwischt, weil ich gemerkt habe, ich habe einen sehr grundlegenden Fehler gemacht. Das hängt jetzt mit den Jugendlichen zusammen. Es tut mir auch leid. Gerade frisch angekommen und dann gleich ein Riesenfehler. Also eigentlich sind wir ganz gut angekommen, meine Frau und ich, Miriam und ich. Wir genießen es total hier in der Gemeinde. Es ist richtig gut. Ihr habt uns so gut aufgenommen. Also die Ankunft, also Advent für uns ist schon perfekt gelaufen. Auch schon vorm ersten Advent. Die letzten Monate waren super. Wir haben uns unglaublich willkommen gefühlt. Übrigens, jeder, der heute zum ersten Mal da ist, gibt es da irgendjemanden? Einmal Hände hoch, ja super. Okay. Oder auch zum zweiten oder dritten Mal. Also wenn du dich vielleicht noch nicht so ganz angekommen fühlst in der Gemeinde, sage ich dir, oder in Heidelberg, du bist hier genau am richtigen Ort. Das ist die perfekte Gemeinde, um anzukommen. Habe ich zumindest erlebt. Wirklich, Gemeinde ist das Beste. Wenn du in eine Stadt kommst und niemanden kennst, FWG Heidelberg spitzenmäßig. Also wenn du in eine Stadt kommst und niemanden kennst, dann ist es doch herrlich, wenn da auf einmal Leute sind, von denen du das Gefühl hast, wow, hey, wir gehören zusammen und so. Und die können auch noch kochen, die laden mich ein. Und ich muss nicht immer abends ARD gucken, sondern ich habe Gesellschaft. Das ist wirklich herrlich. Und so ging es uns in den letzten Monaten. Deswegen, ich kann euch allen Neuen nur raten, haltet euch an die Gemeinde, wenn ihr euch manchmal in der großen Stadt verloren fühlt. Das könnte euer Zuhause sein. Und das ist ein herrliches Zuhause. Also so schnell sich einzuleben, ich glaube, es geht gar nicht ohne Gemeinde, ohne andere Christen. Hier sitzen wirklich tolle Menschen mit einer großen Gastfreundschaft. Aber jetzt zurück zu meinem Problem, wollte ich ja noch sagen, warum ich eigentlich doch nicht so gut angekommen bin, weil, und das hängt hiermit zusammen, mit diesem Teil und auch mit den Jugendlichen und mit mir. Vielleicht kann mir mal gerade jemand helfen. Könnten Sie einmal gerade kommen, wir müssen das Pferd in die richtige Position bringen. Ja, Sie sehen ziemlich stark aus. Müssen das einfach darüber tragen. Also ihr seht hier dieses Pferd. Ja, super, nicht, dass der Hals abknickt. Das ist ein richtig reinrassiges, wunderschönes, weißes Pferd. Es macht was her. Und Und jetzt ist es so, dass wir in der Jugendarbeit ja auch was hermachen wollen. Also wer von euch gern mitarbeiten will, der kann da auch gerne mithelfen. Wir können noch Mitarbeiter gebrauchen. Also wirklich, das ist der Knaller, was bei uns freitagsabends und auch sonst so die Woche über passiert. Aber freitagsabends ist immer so der Höhepunkt. Und dann lassen wir es richtig krachen. Und man könnte sagen, wir haben so ein richtig schönes Pferd da bei uns. Also so was schön zum Angucken, so ein Freitagabend. Und reinrassig, weiß, schön herausgeputzt. Zum Beispiel letzter Freitag war einfach spitze. Und jetzt haben wir mit den Mitarbeitern auch so eine Idee entwickelt für die Zukunft der Jugendarbeit. Und mir ist dann die Idee gekommen, irgendwie über Nacht. Ich dachte erst, das ist eine richtig gute Idee, aber ist es doch nicht. Aber ich habe gedacht, wow, wir machen die Jugendarbeit wie so ein richtig tolles Pferd. So richtig gestriegelt und gebügelt und glänzend und riesig und mächtig. Und wenn du da vorbeikommst, beziehungsweise das Pferd an dir vorbeikommt, dann willst du nur aufspringen. Dann willst du dabei sein, dann gehst du hinterher. Da kommen alle Jugendlichen von Heidelberg. Das ist FEG Heidelberg. Boah, die größte Gemeinde der Stadt und so. Das ist der Hammer. Und so muss auch die Jugendarbeit sein. Und so ein Pferd ist doch ein super Bild für eine attraktive und tolle Jugendarbeit. Tja, also das finde ich eigentlich auch so von mir aus. Es ist nicht schlecht, was Schönes, Glänzendes und Attraktives zu haben. Aber und ehrlich gesagt ist unsere Gemeinde ja auch so. Ne? Also wir haben ja ein tolles Haus. Ich meine, wir haben zum Beispiel die beiden schönsten Farben, Türkis und Lila, als unsere Standardfarben hier. Und auch unser Raum hier ist riesig mit vielen Stühlen. Unten ist es schön, man wird herzlich willkommen. Es gibt unglaublich gute Musik, alles Profis. Und das ist eigentlich auch so ein Pferd, so ein richtiger Hingucker. Also wenn das Ding vorbeireitet, springen eine Menge Leute auf, sonst wären wir ja nicht so viele heute. Aber manchmal liest man ja als Christ die Bibel. Das ist mir auch passiert in letzter Zeit. Und dann musst du feststellen, dass das nichts mit der Bibel zu tun hat. Das ist mir, hat mich ein bisschen eiskalt erwischt. Aber die Bibel hält nichts, beziehungsweise Jesus hält nichts von Pferden. Also ich meine, klar, er hat Pferde geschaffen und so, ne? Von dem her kann es nicht ganz schlecht sein, aber er hält nichts von Pferden. Er hat nie über Pferde gepredigt, er hat auch nie Pferde als Vorbild genommen und er hatte auch gar keine Idee für die Zukunft der Jugendarbeit oder der Gemeinde, dass es so ein schönes, glänzendes Pferd werden soll. Jesus hat nichts mit Pferden am Hut. Er glaubt nicht an Pferde. Und das hat mich ziemlich eiskalt erwischt. Man kann das gut nachlesen. Zum Beispiel gibt es einen Vers. Er schafft die Pferde ab. Ja, er schafft die Pferde und Streitwagen ab. In Jerusalem und ganz Israel. Na gut, jetzt könnte man natürlich sagen, oh, Glück gehabt, wir sind ja in Heidelberg, nicht in Jerusalem und Israel. Und das hört sich auch schon ziemlich alttestamentlich an, ist vielleicht mehr für die Juden gedacht. Also er schafft die Pferde und Streitwagen ab. Das heißt, in Heidelberg können wir doch ein schönes Pferd machen. Wir können doch hier glänzen und leuchten als Gemeinde. Alles richtig gut machen. Nee, weil der Vers geht noch weiter. Also, da merken wir, okay, Moment, es geht jetzt um alle. Nicht nur um die Juden und das Alte Testament, sondern es geht um die ganze Welt. Und der schreibt, er stiftet Frieden unter den Völkern, von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft vom Euphratstrom bis an die Enden der Welt und auch bis nach Heidelberg. Ja, wir sind ja hier sozusagen, wir gehören ja auch zur Welt. Und bis dahin soll also das gelten. Die Pferde werden abgeschafft. Und die Streitwagen müssen weg. Da kommt was Neues. Das ist also eine sehr problematische Sicht einer Jugendarbeit oder einer Gemeinde. Jesus hatte diese Sicht nicht. Und jetzt müssen wir ein bisschen Biologie betreiben, oder wie nennt sich das, um zu verstehen, was Jesus für eine Idee hatte. Beziehungsweise, was er in seinem Leben für einen Weg gegangen ist. Und dazu müssen wir mal die Kiste anmachen. Dazu muss ich euch mal kurz mitnehmen zu meiner Hochzeit. Das ist erst vor kurzer Zeit gewesen. Ihr seht die Braut, die nimmt ziemlich viel Platz auf dem Bild ein. Es liegt aber in erster Linie an ihrem Hochzeitskleid. Und das ist die ganze Hochzeitsgesellschaft. Und da ich ein absoluter Fan von Eseln bin, ne, ich liebe Esel, wir haben auch zwei im Garten, haben wir die Esel mit in die Hochzeit eingebunden. Und ich bin wirklich Experte dafür, deswegen kann ich euch jetzt auch alles über Esel sagen. Das nächste Bild zoomt das Ganze nochmal so ein bisschen ran. Wir hatten also die Idee, in dem Hochzeitsfoto die Braut auf Esel reiten zu lassen. Und jetzt muss ich euch was sagen. Der Esel ist das absolute Gegenteil vom Pferd. Er ist klein, er ist nicht rein rassig, er ist auch nicht wirklich schön anzusehen und er wälzt sich viel im Dreck und er kann fast nichts, er nervt eigentlich. In erster Linie nervt er. Und jetzt dachte ich, okay, aber eine Sache kann ein Esel vielleicht, er kann eine Menge tragen. Falsch gedacht. Der Esel ist abgeschmiert bei dem Hochzeitsfoto. Jetzt müssen wir noch mal eins weitermachen. Jetzt sieht man das, im nächsten noch besser gezoomt, wie der Esel abstürzt und die Braut sich in letzter Sekunde rettet. Weil der Esel selbst das nicht geschafft hat, so eine schöne Braut zu tragen. Und da wäre ich echt von ausgegangen, dass er das schafft. Aber das war eine so irgendwie so eine Bankrotterklärung der Esel, hatte ich das Gefühl. Und ich habe auch noch andere Sachen mit Eseln erlebt, wo ich gemerkt habe, Mann, mit denen ist nicht viel anzufangen. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, ich bin mal mit einem Auto ziemlich weit weggefahren, bis in den Iran. Und wenn man so in den Iran fährt, dann muss man durch die ganze Türkei. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber die Türkei ist sehr berühmt für eine Sache, hängt auch mit Tieren zusammen. Und die ist uns dort passiert. Wir waren damals noch ziemliche Sparschweine, das heißt, wir haben immer nur irgendwo am Straßenrand übernachtet. Mache ich heute auch noch so, aber damals war es auch schon so. Also kein Geld für Hotels oder so. Das heißt, wir haben uns einfach irgendwo in den Straßengraben gekauert, wenn es Nacht wurde. Und so haben wir unseren Weg einen Monat lang durch die Türkei genommen, mit meinem Auto damals und drei Freunden. Und eines Abends, es war schon stockdunkel, wir merkten, wir müssen schlafen, kamen wir auf so einer großen Straße an so einem alten Gebäude lang, das gibt's ganz oft in der Türkei, so Betongerippe, da ist noch nicht bewohnt, ist irgendwie gebaut und nicht bewohnt. Und dann haben wir gedacht, ey, komm, da legen wir uns rein. Man konnte nicht so richtig sehen, was da ist, alles war dunkel und man sah nur so am Himmel, so am Horizont ganz entfernt so Berge, die waren so schemenhaft und dann eben dieses Haus. Wir sind um das Haus rumgefahren und sind dann auf die andere Seite des Hauses gekommen und da waren so große Öffnungen in dem Haus und so Räume, die nicht ausgebaut waren, war alles sehr dreckig. Wir sind da irgendwie nachts so durchgestolpert, haben unsere Schlafsäcke da reingeschmissen und uns hingelegt. Als wir so am Schlafen waren, hörte ich auf einmal so ein Rascheln. Aber es ist nicht so ein Rascheln wie von so einer Maus, sondern so ein Rascheln wie von, es war ein irre großes Rascheln. Also so ein millionenfaches Rascheln. Und ich dachte, boah, was ist da draußen? Ich wusste, da hinten sind die Berge, aber ich wusste nicht, was dazwischen war. Das raschelte und die ganze Nacht und ich konnte irgendwie nicht schlafen, weil ich Angst hatte, was das wohl war, ob das irgendwelche Leute waren, die uns gleich überfallen würden. Auf jeden Fall, als am nächsten Tag die Sonne aufging, wurde mir klar, da waren Tausende, Zehntausende Schafe auf dieser riesigen Ebene. Und die haben die ganze Nacht geraschelt und die haben nicht nur geraschelt, sondern als es hell wurde, sind die zu uns gekommen. In unser Ding und haben an uns geknabbert, auch an unserem Essen, was wir da noch hingelegt hatten, haben die Reste aufgegessen und das war natürlich große Erlösung. Aber jetzt können wir mal das nächste Bild reinmachen, unter diesen Schafen war ein ganz besonderes Schaf. Schafe sind ja eigentlich die dümmsten Tiere. So sah das ungefähr aus. Unter diesen Schafen war ein Esel. Und da habe ich mich echt gewundert. Ich habe mich gefragt, ist er zu doof, um zu merken, dass er Esel ist? Fühlt er sich als Schaf oder was ist sein Problem? Und ich habe den Esel dann mal so ein bisschen getestet und ich bin wieder zu dem Ergebnis gekommen, mit ihm ist nicht viel anzufangen. Ich glaube, er hat wirklich nicht gewusst, wer er eigentlich ist und wozu er eigentlich da ist. Er war verloren unter den sehr, sehr vielen Schafen dort. Können wir nächstes Bild. Da sieht man, wie er auch bei uns gefressen hat, in dieser Luke. Und ich habe dann mal auch versucht, ihn zu füttern. Das hat er auch gemacht. Ich konnte ihn so ein bisschen ärgern. Immer das Brot weggezogen und er kam immer hinterher. Also er war nicht sehr helle. Und reiten konnte man auf ihm. Das war das Einzigste. Aber ich merkte schon, er war relativ unstabil. Also ähnlich wie bei der Hochzeit. Und mir ist wieder klar geworden, okay, Esel machen nicht viel her. Was willst du? Mit dem Esel lockst du keine Maus hinter dem Ofen her. Der ist ein Tier, was zu fast nichts zu gebrauchen ist. Das ist jetzt ziemlich wichtig, um den Unterschied zwischen Pferd und Esel zu kennen, um zu verstehen, was Jesus gemacht hat. Also Jesus hört sich ja so unsere Visionen und Ideen der Zukunft und wie schön alles sein soll, vielleicht auch manchmal unsere übertriebenen Machtfantasien und so, die sieht er ja den ganzen Tag, auch so in unserer Welt, so tickt ja unsere ganze Welt. Und es geht um immer mehr Leistung, immer schöner machen, immer besser machen, immer schneller, immer mehr optimieren, immer mehr beschleunigen. Wir brauchen bessere Schüler, unsere Jugendlichen müssen beschleunigt werden. Mit G8 werden die auf Hochleistung beschleunigt, damit sie möglichst schnell dann ausgespuckt werden in das Wirtschaftssystem und da, nachdem sie schnell studiert haben, ordentlich Profit erzielen. Also es wird optimiert. Also eigentlich voll das Pferd. So versuchen wir unsere Welt zu machen. Ja, es ist ja auch ein bisschen so in unseren Gemeinden, habe ich eben schon drüber geredet. Jetzt könnte Jesus ja sagen, ey Leute, ihr unterscheidet euch ja kein bisschen von der Welt. Ihr macht ja auch die ganze Zeit alles schöner, besser und den Ablauf noch genauer und die Musik noch mit noch weniger Fehlern. Und das geht doch nicht. Guckt euch doch mal den Esel an. So muss es sein. Ja, und das ist interessant, was Jesus in seinem eigenen Leben erlebt hat. Denn damals war es auch schon so. Schon sogar bevor Jesus geboren wurde, im Alten Testament war es so, die Leute wollten natürlich prächtige, mächtige Streitrosse. Und das ist auch die ganze Linie, die sich durchs Alte Testament zieht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt verschiedene Linien, Messias-Linien kann man die nennen, die ziehen sich durchs Alte Testament und die wichtigste davon ist die vom König David. Darauf hat sich Jesus auch nachher immer wieder bezogen. Aber ich sage es euch, König David war einer, der hatte eine Menge Pferde. Der hatte eine Menge Streitwagen und das war ein richtig mächtiger Herrscher. Ein richtig besonderer Mann. Eigentlich der König, auf den die Juden am stolzesten sind. Er war schön. Er hat ein riesiges Reich für die Juden erkämpft. Er war stolz darauf. Und die Juden waren stolz auf ihren König. Und dann hat David selber so auch Psalmen geschrieben, wo drin steht, und dieses Reich wird auf alle Zeit bestehen, der Thron Davids für die Ewigkeit. Und da war alles voller Gold, dann wurde später der Tempel gebaut. Das war eine mächtige, eine wunderschöne Zeit für das Volk Israel. Wobei man schon sagen muss, okay, der David war nicht so ganz ohne. Der hatte schon auch so seine Probleme. Aber Gott hat ihn irgendwie auch gewähren lassen. Gott hat diesen König auch befürwortet, obwohl es eine Idee der Menschen war. Die Juden hatten sich so sehr einen König gewünscht, einer, der sie endlich befreit, einer, der mal richtig auf die Pauke haut. So einer, der mit großen Pferden und so kommt. Und dann ist eine Menge schief gelaufen, manches auch gut gelaufen und David war irgendwie auch schon ein tolles Vorbild, aber man sieht eigentlich in seinem Leben, dass es auch eine Menge Probleme gab. Also zum Beispiel auch ganz am Ende, als es um seine Nachfolge geht, also eigentlich so um diese Sache, so der Thron des Davids wird ewig bestehen, da ging schon eine ganze Menge schief, weil David, habe ich so das Gefühl, hatte gar nicht richtig Lust von seiner Macht loszulassen. Er hat eine Menge Kinder gezeugt und so Töchter und Söhne mit verschiedenen Frauen. Das heißt, die wollten natürlich alle seine Nachfolger werden und manche haben das auch schon so ein bisschen so taktisch eingestielt, dass sie das werden. Und dann gab es zum Ende, als David schon nur noch auf seinem Bett lag, der muss unglaublich schwach gewesen sein, der konnte sich selber nicht mal mehr warm halten, deswegen steht da, haben sie ihm eine Jungfrau ins Bett gesteckt, dass sie ihn wärmt. Also so ein schwacher König ist das gewesen, dass er von jemand anders gewärmt werden musste, und er hatte immer noch keinen Nachfolger bestimmt. Und dann hat er gesagt, und dann sind Leute zu ihm gekommen und haben gesagt, draußen tobt der Bär. Alle versuchen, dein Nachfolger zu werden, sprich mal ein Machtwort. Und dann hat David ein Machtwort gesprochen, und daraus ist diese Messias-Linie oder eine wichtige Tradition in dieser Messias-Linie entstanden. Er hat gesagt, okay, wenn sich da draußen alle streiten, dann werde ich das machen, was ich immer schon wollte, nämlich dass Salomo, mein Sohn, der Sohn von Bathseba, dass der König wird. Und zwar werden wir das jetzt mal richtig schnell machen. Das war keine lang überlegte Aktion, die er dann gemacht hat, sondern er hat gesagt, so, Prophet und Priester, packt die Sachen, ihr schnappt euch Salomo, bevor da draußen ein Riesenchaos ausbricht, wir müssen ihn zum König salben. Er selber kam kaum noch vom Bett hoch, deswegen haben das die Priester und Propheten alleine gemacht und haben Salomo genommen, und jetzt wird's interessant, ihn auf das königliche Maultier gesetzt. Maultier. Okay, das ist also das nächste Tier, was hier ins Spiel kommt. Ein Maultier, und sind mit diesem, wir können da mal auf den Text gehen, sind mit diesem Maultier, dann haben einen ganz wichtigen Weg beschritten. Hier steht's. Und der König David sprach, ruft mir den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas. Okay, alles interessante Leute, kann man noch länger drüber reden, aber jetzt geht's erstmal um das, was die tun sollen. Und als ich hineinkam vor den König, sprach der König zu ihm, nehmt mit euch die Großen eures Herrn und setzt meinen Sohn Salomo auf mein Maultier und führt ihn hinab zum Gichon. Das ist ein Fluss in Jerusalem. Also jetzt kommt so eine ganz wichtige Zeremonie. Der Priester Zadok samt dem Propheten Nathan salbte ihn dort am Gichon zum König über Israel und blast die Propheten und ruft, es lebe der König Salomo. Was? Ich habe nichts verstanden. Okay. Und zieht wieder hinauf hinter ihm her, und er soll kommen und sitzen auf meinem Thron und für mich König sein. Denn ich setze ihn zum Fürsten über Israel und Juda ein. Okay, das Ganze haben die dann gemacht, und der Salomo ritt auf dem Maultier zum Gichon, wurde gesalbt, ritt wieder hoch zum Palast und saß auf dem Königsthron. Und damit war eine Tradition geboren, eine sozusagen, die Fachleute sagen, Intronisationsformel. Und diese war ganz entscheidend für die weitere Entwicklung der Messias-Linie und auch für das, was Jesus später getan hat. Und das müssen wir begreifen. Jesus tut nichts aus Versehen. Alles, was da steht, hat Hintergründe, tiefe Hintergründe bis tief ins Alte Testament hinein. Beim Maultier, das ist natürlich jetzt, weiß eigentlich einer, was ein Maultier überhaupt ist? Ja, das ist eine Kreuzung zwischen... Genau, Esel und Pferd, aber nicht nur zwischen irgendeinem Esel und Pferd. Ich habe immer, Maultier ist sozusagen beides, ne? Wenn die sich küssen. Wenn du einen Esel mit dem Pferd kreuzt, aber es muss eine Pferdestute sein und ein Eselshengst, dann kommt ein Maultier raus. Was passiert, wenn man eine Eselstute mit einem Pferdehengst kreuzt? Maulesel, genau, das ist dann Maulesel. Aber bei David, ganz wichtig, war es ein Maultier. Also die Kreuzung der beiden hier. Das war also, das ist ja schon mal kein ganzes Pferd mehr, also, sondern nur noch so ein halbes und ein halber Esel. Und das ist sehr interessant, weil daran können wir sehen, diese Idee von diesem König, die hat sich entwickelt. Und irgendwann haben die Juden auch gemerkt, das funktioniert nicht. Das, was wir uns da gewünscht haben und was David auch so prophezeit hat, das funktioniert gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die ganze Sache geht den Bach runter. Und ab David ging es eigentlich immer nur noch den Bach runter. Also das Reich ist zwar noch ein bisschen stabil geblieben mit seinem Sohn Salomo, aber später, da haben sich die ganzen Könige und Leute, die da irgendwas zu melden hatten, so da zerstritten, und das Ganze ist zerbrochen und zersplittert in 1000 Teile, und Israel war ein unbedeutender Teil der Weltgeschichte. Alle haben mit denen gemacht, was sie wollten. Die wurden zigfach erobert und ins Exil geführt, das heißt entführt, und mussten irgendwo arbeiten und knechten. Und irgendwie wurde allen klar, das funktioniert nicht. Also irgendwas ist schief an unserer Vision von diesem mächtigen König. Und dann kommt einer, 500 Jahre nach David, 500 Jahre vor Jesus, der hat einen ganz besonderen Blick auf diese Situation. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen auch diesen ganz besonderen Blick auf unsere Situation, die vielleicht ganz schön ähnlich war, einnehmen. Dieser Typ, der ist kriegsmüde. Der hat keine Lust mehr. Sein Volk ist entführt und muss knechten als Sklaven irgendwo in der Fremde. Und es sind 500 Jahre von Niedergang des Volkes liegen hinter ihm. Und es ist nicht so geworden, wie man es sich gedacht hat. Manchmal merkst du das vielleicht auch. Ich habe mir mal Dinge so ganz toll gedacht und so. Und es ist überhaupt nicht so geworden. Ich habe mir die Zukunft ganz glänzend vorgestellt. Und eigentlich sollte immer alles besser und schöner und optimaler werden. Aber es ist gar nicht so geworden. Wenn ich ehrlich bin, dann ist es eher bergab gegangen mit mir. Da bin ich innerlich eher zersplittert. Ich halte gar nicht mehr zusammen. Ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie bin ich müde. Und ich habe auch gar keine Hoffnung mehr, dass dieser Leistungsgedanke und dieses immer besser und schöner überhaupt nochmal klappen könnte. Es muss was Neues her. Es muss eine Alternative dazu her. Und die entwickelt Zacharja in den wunderbaren Versen, die wir jetzt sehen, entwickelt er ein neues Messiasbild, eine Weiterentwicklung des Königsbildes. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und jetzt der Vers, den ich eben schon mal vorgelesen hatte. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll endlich zerbrochen werden. Endlich Schluss mit diesem System. Er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wow. Das Pferd muss weg. Das ist keine Alternative mehr oder keine Möglichkeit mehr. Das hat ausgespielt. Jetzt kommt Jesus. Und Jesus kommt ganz anders als gedacht und erwartet. Er reitet also auf diesem Esel, so wie Zacharja es ankündigt. Und Jesus knüpft daran an in seinem Leben. Es ist hochinteressant, wenn du beobachtest, was Jesus tut. Er könnte natürlich sagen, ihr habt's verloren, ihr Juden und überhaupt auch ihr FEG Heidelberg, ihr habt alles viel zu schön gemacht. So war es nicht gedacht. Ich komme arm und ich reite auf einem Esel. Also schaltet euer super Programm ab, eure riesen Scheinwerfer und Beamer, das brauche ich alles nicht. Ich komme arm und auf einem Esel. Aber das tut er nicht, sondern er nimmt uns und will uns etwas beibringen. Etwas, was uns eigentlich völlig fremd ist, weil wir es nicht kennen aus dieser Welt, weil wir es nicht kennen aus unserem Leben. Und er sagt, pass auf, ich zeig dir jetzt an meinem Leben, was echte Macht ist. Ich zeig dir was ganz, ganz Neues, das wird dich umhauen. Er fügt sich sozusagen in diese Linie dieser mächtigen Könige Israels, in diese Vorstellung, diese Machtfantasien der Leute ein, aber gleichzeitig, also er reitet dort zu dieser Königszeremonie, das macht er ja auch, er reitet nach Jerusalem ein. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Er reitet nach Jerusalem ein auf einem Esel und alle jubeln ihm zu, der mächtige König kommt. Also man sieht noch diese Dinge aus dem Alten Testament, aber dann der Esel, der passt irgendwie nicht ins Bild. Und dann erleben wir den heruntergekommenen Gott, den heruntergekommenen König. Und das ist das Revolutionäre. Das ist das Außergewöhnliche. Und eigentlich kann man das über sein ganzes Leben sagen. Im Prinzip ist er ja schon als Embryo auf einem Esel geritten. Ne? Im Bauch seiner Mutter sind die schon nach Bethlehem geritten. Das war schon keine große Leistung für einen König, so wie wir es kennen, sondern ganz schön heruntergekommen. Ganz schöner Absturz für so einen Gott. Ganz schöner Absturz für so einen Nachfolger des Königs David. Also wenn man jetzt mal so zusammenfasst, so stichwortartig könnte man sagen, Jesus, Transportmittel, heruntergekommen. Esel statt S-Klasse. Unterkunft, heruntergekommen. Stall statt Penthouse. Toilette, heruntergekommen. Stroh statt Pampers. Eltern, heruntergekommen. Pleitegeier statt Promi-Eltern. Jugend, gewöhnlich. Normalo statt Justin Bieber. Freunde, alle abgehauen. Verlassen statt geliebt. Bei Facebook, null Freunde. Statussymbole, heruntergekommen. Stromausfall statt iPhone. Krone, heruntergekommen. Dornen statt Gold. Chefsessel, heruntergekommen. Krippe statt Himmel. Beerdigung, heruntergekommen. Kreuz statt Sarg mit Goldrand. Ja, und wenn ich jetzt mal bei mir das Pferd weglasse oder vielleicht bei dir, dann könnte ich auch so ein paar Sätze über mich finden, die ganz ähnlich klingen. Status, heruntergekommen. Normalo mit Schwierigkeiten statt Promi. Transportmittel, heruntergekommen. Drahtesel mit Plattem statt S-Klasse. Bankkonto, heruntergekommen. Ebbe statt Flut. Wohnort, heruntergekommen. Emmertsgrund statt New York City. Aussehen, heruntergekommen. Glatze statt volles Haar. Fußballerkarriere, heruntergekommen. X-Beine statt Superstar. Moral und Ethik, Fehlanzeige. Verbrecher statt Streber. Liebe, heruntergekommen. Enttäuschung statt Hollywood. Tja, eigentlich passt das. Das passt ja unglaublich gut. Wir sind ganz schön heruntergekommen und Jesus ist auch ganz schön heruntergekommen. Und ich sage es dir, das ist der Grund, warum ich glaube. Das ist das Besondere. Das ist das, was wir heute am Advent lernen können. Er ist der heruntergekommene Gott. Und damit ist er uns näher als irgendjemand sonst. Ein alter Mann, der ein großes Vorbild für mich ist, hat mir mal einen Satz gesagt und der erklärt das. Dieser Satz ist ein sehr geheimnisvoller Satz, aber ich finde, er entschlüsselt. Für mich ist es ein Schlüsselsatz gewesen. Ich will ihn dir heute auch mitgeben. Und er hat mir damals gesagt, der hieß Klaus Vollmer, ich weiß nicht, wer den kennt, hat zu mir gesagt, Junge, wenn du die Welt verstehen willst und was Jesus darin für eine Rolle spielt, dann merk dir diesen Satz. Merk ihn dir. Keine Macht hat die Macht, auf Macht zu verzichten. Keine Macht hat die Macht, auf Macht zu verzichten. Außer einer Macht. Aber die ist nicht von dieser Welt. Die spielt in einem ganz anderen Level und das ist noch nie da gewesen. Weil das spricht ja grundsätzlich gegen Macht. Macht kann nicht auf Macht verzichten, sonst verliert sie ihre Macht. Aber einer, der hat was getan, das ist sozusagen außerhalb von Zeit und Raum. Das kann nicht von uns kommen, das kann sich nicht in dieser Welt abspielen, weil so tickt unsere Welt nicht. Das ist der allmächtige Gott. In Jesus kommt er sozusagen unter die Räder bei uns. Kommt er in richtig große Schwierigkeiten. Wir haben gerade über sein Leben gehört, wie heruntergekommen das war. Er wird verurteilt, nachdem er schon eine schwierige Geburt hatte und eine relativ normale Jugend und dann eine ziemlich schwierige Wirkenszeit, wird er irgendwann verurteilt. Er wird von seinen Freunden verlassen, 0 Freunde bei Facebook. Er ist tief verletzt. Er ist tief enttäuscht von allem, was ihm begegnet ist, auch von seinen engsten Vertrauten. Innerlich und äußerlich ein verletzter Mann. Er wird geschlagen und er wird schlecht behandelt. Und dann schleppt er sich mit seiner letzten Kraft und mit seiner letzten Macht, könnte man eigentlich sagen. Er benutzt seine letzte Kraft und Macht, die ihm geblieben ist, als Gott auf Erden, um sich auf einen Scheiterhaufen zu schleppen, nach Golgatha. Um sich dahin zu schleppen und sich da schlachten zu lassen. Dafür benutzt er seine letzte Macht und Kraft, um auf seine Macht zu verzichten. Er verliert. Er verliert sich selbst. Er wird ohnmächtig, ohne Macht. Und so hängt er dann am Ende am Kreuz. Ohne Macht. Gott ohne Macht. Und alle Welt kann mit ihm machen, was sie will. Mit Gott. Man kann ihn bespucken, man kann ihn treten, man kann ihn schlagen, man kann ihn nackt ausziehen, man kann ihm Nägel durch die Hände schlagen, man kann ihn aufhängen, man kann ihn stundenlang in der Sonne brüten lassen, man kann ihn dort elendig ersticken lassen. Man kann ihn bis zum Tode kaputt quälen. Das passiert wirklich. Er ist einsam, verlassen und verraten. Gott. Das passiert Gott. Und dann hängt er da, dieses Ergebnis dessen, was er getan hat, als er auf Macht verzichtet hat und alle mit ihm machen konnten, was sie wollten. Das Ergebnis ist ein aufgehängter Gott. Und so hängt er mit ausgebreiteten Armen am Kreuz. Das ist Advent. Also hört sich jetzt nicht so super adventlich an mit Kranz und so, aber das ist eigentlich Advent. Das müssen wir uns klar machen. Der heruntergekommene Gott. Jetzt ist Advent. Und so hilft er dir. So kommt er dir nahe wie kein anderer Machthaber der Welt, obwohl er der Machthaber schlechthin ist. Das ist seine Gerechtigkeit. Er besiegt den Tod. Er schaut unserer und deiner und meiner Situation ins Auge und sagt, das mache ich für dich, ich hänge hier für dich. Und die ausgebreiteten Arme, die bedeuten, jetzt komm mal zu mir, lauf in meine Arme. Ich umarm dich. Hier, wo ich alles verloren habe, wo ich auf alle Macht verzichtet habe, da treffen wir uns, weil du kennst das doch, oder? Du kennst das doch, dass nicht alles Pferd ist. Du weißt doch, dass es eigentlich eher Esel ist in deinem Leben. Hier rette ich dich. Ich nehme alles, was in deinem Leben tot und kaputt ist, und packe es hier zu mir. Ich beerdige es mit mir, damit du endlich frei bist. Es soll mich nicht mehr sein, es soll dich nicht mehr belasten, es belastet mich. Und damit sprengt er das ganze verstrickte System unserer Sünde, unserer problematischen Sicht der Dinge, unserer Machtfantasien, sprengt er auf und rettet uns gleichzeitig dadurch. Die Realität kommt auf den Tisch, die Wahrheit kommt auf den Tisch und die Liebe siegt. Und er sagt, jetzt kannst du leben, jetzt sollst du leben. Ich schenke dir eine ganz neue Perspektive. Die Perspektive mit dem Esel, das ist ein super Symbol. Das ist deine neue Perspektive. Arm und elend und reitet auf einem Esel. Ein Gerechter und dein Helfer. Ich bitte die Band schon mal nach vorne zu kommen und ein paar Jugendliche, Butler und Ex-Butler sind das, die werden euch eine schöne Karte verteilen, wo das nochmal drauf zu sehen ist. Und ich bitte euch, diese Karte für euch zu nehmen, um euch daran zu erinnern, was du heute am ersten Advent gehört hast. Genau, die sprinten jetzt hier durch die Reihen und gucken, dass jeder eine Karte bekommt. Nehmt euch eine. Und lass dir das nochmal auf Zunge und Herz zergehen. Keine Macht hat die Macht, auf Macht zu verzichten. Außer der für dich ohnmächtig geworden ist an Weihnachten. Der sich selbst verloren hat, um dich zu finden. Er ist dein Gerechter, dein Helfer. Deine einzigste Rettung. Da kannst du ehrlich sein. Nirgendwo sonst kannst du so ehrlich sein, ohne dass du davon stirbst. Aber er stirbt. Er ist der heruntergekommene Gott. Den wollen wir bejubeln. Das hört sich irgendwie komisch an, weil es ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber es ist unser Glück. Und deswegen werden wir jetzt mal so richtig auf die Pauke und Posaune hauen. Und darüber freue ich mich, dass ihr das tut. Und ich lade euch ein, später noch am Ausgang ruhig noch mehr von diesen Karten mitzunehmen, weil das müssen doch alle wissen. Das muss doch alle Welt wissen. Im Vergleich zu Heidelberg sind wir immer noch unglaublich wenige. Deswegen nimm doch am Ausgang nachher, da stehen noch ein paar Jugendliche, wenn du willst, noch eine Karte mit und schreib sie jemandem, den du kennst, in den nächsten Tagen so als Start in den Advent für eine bestimmte Person, die dir wichtig ist. Wenn du willst, nimm auch zwei mit, wenn du Verwendung für diese Karten hast. Vielleicht ist das ein guter Adventsgruß, den du gut einsetzen kannst. Ich bete noch und dann. Gott, das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte mit dem Esel und dem Pferd. Und wir müssen ehrlich sagen, ja, wir haben es schon tausendmal gehört, aber irgendwie sind wir auch noch so in diesem anderen System drin, in diesem Pferdesystem und immer alles schöner, besser, größer. Und du gehst den unteren Weg, du bist heruntergekommen. Und du erreichst uns da, wie nichts anderes uns erreicht. Weil du so anders bist und weil du uns damit rettest, aus unserem Größenwahn, aus unseren Machtfantasien. Jetzt verstehen wir, was echte Macht ist, nämlich die Macht, die auf Macht verzichtet, um unsere Herzen zu gewinnen. Danke dafür, Jesus. Amen.